In September 2023 berichtete die Tagesschau, dass 621 Fälle von Gewalt und Diskriminierung gemeldet wurden, welcher von der MIA, also die Meldeinformationsstelle Antizionismus, für das Jahr 2022 erfasst wurde. Herzlich willkommen zum Sinti und Roma Jahresrückblick 2023. Das ist die erste Jahresrückblickfolge unter dem neuen Podcast namens Sinti Roma News, aber auch gleichzeitig die erste Videofolge des Jahresrückblicks auf dem neuen YouTube-Channel Sinti Roma News. Und heute habe ich mir Unterstützung geholt von der Sintesa Concetta Davis. Hallo Concetta, danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier dabei zu sein.
Gerne.
Und ich dachte mir, bevor wir anfangen, dass wir uns mal kurz erstmal vorstellen. Wenn du magst, kannst du gerne anfangen.
Ich bin Concetta Davis ist mein Name. Ich bin 31 Jahre, ich bin Mama von einer kleinen Tochter. Ich bin Sintesa und ich bin eigentlich Künstlerin.
Ja, ich bin Senu Mimisi, ich bin Journalist und Roma-Aktivist, seit ungefähr 2017 ehrenamtlich, zum Beispiel in Dikina Vista, Auschwitz, Polen und so weiter aktiv. Seit 2022 bin ich als Journalist aktiv und betreibe quasi den Podcast. Mit dem Podcast wurde ich mittlerweile auch schon mal für 2 Medienpreise nominiert. Und genau, also jetzt freue ich mich, dass du quasi jetzt dabei bist. Das ist ja die erste Folge quasi von Sinti Roma Jahresrückblick unter dem neuen Namen Sinti Roma News, aber auch die erste als Video. Hey, kurzer Social Media Hinweis. Wenn du mich supporten möchtest, kannst du gerne diese Folge einmal auf YouTube liken, den Kanal abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Solltest du gerade eher zuhören, dann kannst du gerne den Podcast Sinti Roma News auf Spotify und Co. abonnieren, um keinen der Folgen zu verpassen. Außerdem kannst du gerne diese Folge auf Insta-Story oder zum Beispiel Facebook teilen. Und zu guter Letzt kannst du uns gerne auf Instagram folgen. Das wären einmal @sintiromanews_offiziell, @senior_memisi und @concettadevus. Also bei Jahresrubrik werden wir jetzt chronologisch quasi von Januar bis November 2023 quasi uns alles anschauen und reflektieren. Warum bis November 2023? Weil natürlich wir quasi gerade Ende November das aufzeichnen und wir dann quasi für Dezember nicht schaffen werden, das mitzunehmen. Genau, und die News sind quasi von Zeitungsartikeln, von weiteren Plattformen und quasi, also dieses Jahr war jetzt nicht so viel, quasi ist nicht so viel passiert wie jetzt zum Beispiel vor 2 Jahren. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann würde ich schon mal für den Januar anfangen.
Sehr gerne.
Also die Zeit.de berichtete von der gemeinsamen Arbeit vom BKA, also Bundeskriminalamt, und dem Zentralrat der deutschen Sinti und Roma. Und hier ein Zitat: Das Bundeskriminalamt will den Rassismus gegen Sinti und Roma entgegentreten. Es wurde eine Vereinbarung zum gemeinsamen Vorgehen gegen Antizionismus unterzeichnet. Das BKA erkennt darin die Arbeitsdefinition von Antizionismus der International Holocaust Remembrance Alliance an, wie die Polizeibehörde in Wiesbaden mitteilte. Damit könnte man den Rassismus gegen Sinti und Roma entgegentreten. Und laut Bundesministerin Nancy Faeser, SPD, gibt es jährlich über 100 antizionistische Straftaten in Deutschland mit weitaus höherer Dunkelziffer. Auch sie hat an der Unterzeichnung der Vereinbarung teilgenommen und bezeichnete diese als wichtigen Schritt, die Polizei im Kampf gegen Antizionismus zu sensibilisieren. Auch der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, hält die Vereinbarung für einen wichtigen Schritt im Gedenken an die Opfer des Holocaust und in dem Bewusstsein für die Verantwortung unseres eigenen Handels. Genau, also wie wichtig findest du quasi jetzt diese Aktion, die quasi jetzt im Januar stattgefunden hat?
Wichtig, das ist untertrieben wichtig, ist noch, das Wort ist noch gar nicht wirklich, wird dem Ganzen gar nicht gerecht. Es ist schon lange überfällig, meiner Meinung nach. Weil gerade BKA sagt einem vielleicht jetzt in dem Sinne nichts, aber gerade in den 50er und 60er Jahren waren das die Leute, die vor 1945 die Rassenforschung betrieben haben, sage ich mal. Und die wurden danach einfach wieder eingesetzt und durften sich dann BKA-Führer nennen oder beziehungsweise durften da weiterarbeiten, obwohl sie Kriegsverbrechen gemacht haben an unseren Menschen, mhm, und waren dann dafür zuständig, über Recht und Unrecht zu urteilen. Das heißt, es war natürlich klar, dass die dann alle auch vorbelastet waren oder beziehungsweise alle schon ihren Weg des Denkens hatten. Und das ist viel, viel, viel zu spät passiert, dass es jetzt hier 2023 erst dazu kommt, dass sich der BKA hinsetzt und sagt, hier, ja, wir möchten gegen diesen Antiziganismus vorgehen. Das hätte schon viel, 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 viel früher passieren sollen.
Genau, also da stimme ich dir zu. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, ich glaube, das war ungefähr 1899, wo quasi zum ersten Mal die LKA in Bayern zum Beispiel anfing, halt zum Beispiel aufgrund der Herkunft quasi die Sinti damals zu verfolgen. Auch während der NS-Zeit und auch nach der NS-Zeit hat man immer noch die gleichen Akten quasi, die während der NS-Zeit.
Man hat die nicht vernichtet, man hat das einfach weitergeführt und hat die Diskriminierung dann einfach schön weiter durchgezogen.
Nach der NS-Zeit, die Experten, sage ich das mal in den Anführungsstrichen, die sich um Sinti-Roma gekümmert hat, die daran mit tätig waren für den Holocaust, die haben natürlich weiter bei der LKA und bei der BKA gearbeitet und haben auch weiter die Überlebenden und die Enkeln der Überlebenden quasi weiter verfolgt. Aus dem pessimistischen Sicht zu sehen, hat es viel zu lange gedauert.
Ja.
Aber ich finde, dennoch ist es ein wichtiger Schritt. Irgendwann musste er kommen. Natürlich leider, wenn es um Sinti und Roma geht, vor allem in Deutschland, ist der Prozess sehr lange. Wenn man schaut, der Genozid an uns anerkannt wurde, erst 1982, nach über 40 Jahren. Dauert halt leider immer alles sehr lange, aber demnach ist es, also ich finde es immer noch wichtig. Und man sieht auch zum Beispiel durch die MIA, aber auch durch die ganzen Landesverbände, durch den Zentralrat und Doku-Zentrum, gibt es ja aktuell, was ich so mitbekomme, so quasi Sensibilisierungsprogramme, zum Beispiel bei der Polizei, beim BKA, LKA, und das finde ich halt quasi, das ist schon wichtig.
Es ist total wichtig, weil gerade auch die Polizei leider Gottes auch behaftet ist an Vorurteilen, was das angeht. Also das hört man ja in vielen, vielen Ecken. Und gerade wenn man Betroffene fragt, ist es oft so, dass es irgendwie so ist, dass die Leute, sage ich mal, oder die Polizeibeamten oder die Beamten generell unseren Namen kennen, unsere Menschen öfters überprüft werden, unsere Menschen auf den Straßen öfters angehalten werden, im Straßenverkehr etc. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass hier auch eine Sensibilität erfolgt, dass die Vorurteile einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Ich meine, wir sind jetzt schon so lange hier und wir kämpfen jetzt schon so lange dagegen. Ich denke, irgendwann ist der Punkt auch erreicht, wo man sagen muss, okay, vielleicht ist unsere Denkensweise doch nicht so richtig.
Und jetzt im Februar 2023 beschäftigen wir uns wieder mit einem Artikel von der Zeit.de. Und zwar wird hier berichtet, dass die Straftaten gegen Sinti-Roma gestiegen sind. Also ein Zitat von dem Artikel quasi. 2022 hat das Bundesministerium 145 antiziganistische Verbrechen verzeichnet. 12 davon waren Gewalttaten. Das ist der höchste Wert seit 6 Jahren. Angriffe gegen Sinti-Roma haben in Deutschland zugenommen. Im vergangenen Jahr haben die Behörde insgesamt 145 Straftaten gegen Sinti-Roma registriert. Der höchste Stand seit 6 Jahren. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Ungebrochener Anstieg von Straf- und Gewalttaten gegen Sinti-Roma ist bedrückend, sagte die linken Bundesabgeordnete Petra Pau der Nachrichtenagentur AFP. 2021 waren nach Angaben der Linksfraktion 109 antiziganistische Straftaten verübt worden. 2020 waren es 133. In den Vorjahren wurden deutlich weniger dieser Straftaten erfasst.
Ja, vor allem ist hier die Betonung auf erfasst. Es ist ja auch vieles einfach nicht erfasst worden. Vieles wird ja immer abgetan, aber da kommen wir ja dann auch noch im November, glaube ich, dazu. Da gab es ja auch einen Fall, der sehr extrem ist. Aber jetzt hierzu, das ist schon erschreckend. Es ist erschreckend, wenn wir uns auch mal, wenn wir einen Blick mal in die Politik werfen, in welche Richtung wir uns hier bewegen. Und zwar in eine Richtung, die uns alle, egal ob Sinti, ob Roma, egal wer, jede sollte diese Bewegung eigentlich ein bisschen Angst machen. Und jeder sollte sich dagegen wehren, dass wir in die falsche Richtung gehen.
Ja, man sieht es auch leider, dass quasi immer wenn Krisen bevorstehen oder wenn Krisen kommen, wie jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie, dass dann plötzlich Antiziganismus, Antisemitismus oder bei bestimmten Konflikten, wie zum Beispiel aktuell, dass dann gewisser Rassismus immer steigt. Und das war halt auch leider während der Corona-Pandemie mit dem Antiziganismus. Und wie du schon erwähnt hast, also bei November, auch bei den späteren Monaten, werden wir auch sehen, durch die wichtige Arbeit von der MIA, also der Meldeinformationsstelle Antiziganismus, wurden ja noch mehr Daten erfasst. Das war quasi Anfang des Jahres eine kleinere Zahl und später wurde ja tatsächlich auch noch genaue Zahl erwähnt. Dazu kommen wir später nochmal. Das ist halt leider so, dass aktuell halt Antiziganismus immer größer wird, ob das jetzt bei der Schule ist, also strukturell. Darüber hatten wir auch quasi eine Podcast-Staffel letztes Jahr gemacht, über institutionellen Antiziganismus. Aber auch zum Beispiel, was man sieht im digitalen Bereich. Also wenn du im digitalen Bereich, wie wir jetzt zum Beispiel, davon kannst du auch viel erzählen, kann mich erinnern, wir haben darüber mal gesprochen. Mhm. Du stehst ja auch in der Öffentlichkeit und sprichst über Sinti-Roma. Ich stehe in der Öffentlichkeit, andere auch und öfters. Bei gewissen Plattformen, wie jetzt zum Beispiel auf TikTok, wenn wir da was posten, ist es des Öfteren kommen dann immer Hasskommentare. Genau.
Was die Leute sich auch trauen. Die trauen sich, diese Dinge wirklich einzutippen. Und da wird auch nicht gegen vorgegangen. Also die haben da Parolen in den Kommentaren, die kommen aus 1935, 36, 32 und auch 42 etc. Die trauen sich das, die haben gar keine Angst mehr. Und das ist, was auch so erschreckend ist. Vorher hatte man noch ein bisschen so Respekt davor. Und selbst wenn man dann ein bisschen rechts angehaucht war, hat man das vielleicht nicht so öffentlich oder so einfach öffentlich rumposaunt. Aber jetzt ist es ganz schlimm. Dann gehst du auf die Kommentare oder gehst auf die Profile und siehst dann schon das Profilbild und denkst dir so, oh mein Gott. Also ich hatte ja mal ein Video, das ist wirklich komplett viral gegangen. Und es wurde wohl in irgendwelchen rechten Töpfen geteilt und da waren Kommentare, Morddrohungen und so hasserfüllte, bösartige Nachrichten, dass man sich wirklich denkt, boah, wie haben unsere Vorfahren das ausgehalten? Weil das ist wirklich nur übers Internet schon so hart, dass man sich denkt, boah, nee.
Ja, übers Internet teilweise, nicht auf jeder Plattform, kannst du ja auch quasi anonyme Accounts machen und dann kann halt ist es einfacher für die Person, dann sowas zu machen. Und was auch schade ist, quasi, wo man richtig vorsichtig sein kann, also die rechte Fraktion, die sind halt sehr aktiv und kennen sich sehr gut aus im digitalen Bereich. Aber ich finde, was man wichtig ist, was man erwähnen sollte, unter den ganzen antiziganistischen Vorfällen, die quasi jetzt aufgezählt werden, natürlich sind nicht alle von der rechten Fraktion, also man muss nicht unbedingt Nazi sein oder rechts sein, um antiziganistisch zu sein. Also viele aus der linken Ecke oder aus der Mitte, die quasi denken, dass sie Gutmenschen sind und nicht rassistisch sind, da kommen halt immer Aussagen, die antiziganistisch sind. Also selbst jemand aus der Mitte oder aus dem linken Bereich kann auch mal quasi rassistische Sprache reproduzieren. Leider. Mal bewusst, mal unbewusst. Das halt auch immer Vorsicht, finde ich. Ja, zu schauen, okay, auch die können da quasi Antiziganismus ausüben.
Leider, ja.
Dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zum nächsten Monat, also zum März. Und da habe ich quasi eine internationale Nachricht quasi, also außerhalb von Deutschland. Also im März 2023 Beschäftigung jetzt mit Roma aus Ungarn. Euronews berichtet davon, dass Roma in Ungarn ohne fließendes Wasser auskommen müssen. Hier ein Zitat: Hunderttausende Menschen in Ungarn leben ohne Leitungswasser. Am schlimmsten ist die Situation für die Roma-Minderheit. Die Menschen müssen Wasser an öffentlichen Brunnen holen. Die Familie Johann lebt im Roma-Dorf. Tornandaska, ich weiß leider nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen war. 12 Menschen leben in einem kleinen Haus. Ihr Einkommen reicht nicht mehr, um Lebensmittel zu kaufen. Und das größte Problem für die Mehrgenerationsfamilie ist, dass in einem Zimmer die Decke runtergefallen ist. Also hier ganz klar quasi die Situation der Roma in Ungarn unter schlechten, menschenwürdigen Situationen.
Würdig.
Ja, genau. Und ich finde, wenn quasi Roma in der Siedlung da keinen Wasserzugang haben, dann sind es für mich schon, wo Menschenrechte verletzt werden.
Total. Überhaupt der Gedanke, dass es eine Roma-Siedlung geben muss, ist ja schon, zeigt ja schon, wo diese Menschen dort in Ungarn, wo die in der Gesellschaft stehen. Und das hört einfach nicht auf. Das zieht sich so wirklich komplett durch Europa oder generell durch die Welt, meiner Meinung nach. Und wenn man dann überlegt, wir machen unser Wasserhahn an, da kommt warmes oder kaltes Wasser raus. Und die haben kein Wasser. Das Wasser fehlt denen. Die haben kein Wasser zum Trinken, die haben kein Wasser, um ihre Wäsche zu waschen. Die müssen 300, 400 Meter laufen und müssen wirklich selbst im Winter mit Eimern zurückschleppen und müssen sich Wasser holen. Und das im Jahr 2023.
Ja, und dann gibt es irgendwelche Menschen, die halt über solche Situationen, zum Beispiel jetzt in Anführungsstrichen über die dritte Welt sprechen, was außerhalb von Europa ist. Und ich finde halt auch viele europäische Länder haben halt auch diese Situation, weil dann meistens leider die Politik dann etwas rechts ist, also zum Beispiel in Ungarn mit Orban und so, das ist schon ein bisschen eher in der rechten Ecke. Und das ist auch leider ein Problem, quasi was Roma haben in vielen europäischen Ländern, wo die quasi in eigene Siedlungen leben. Ich kenne das zum Beispiel aus meinen Großeltern, die früher in Serbien gelebt hatten. Da gab es quasi ein Roma-Viertel, wo dann teilweise auch das zum Beispiel Krankenwagen oder Taxi nicht da durchgefahren ist, falls du mal irgendwie angerufen hattest. Ich kann mich noch erinnern, ich war einmal vor 10 Jahren zu Besuch, damals noch serbischen Pass gehabt und musste halt beim Konsulat noch so meine Geburtsurkunde holen. Und dann haben wir von 10 Nummern Taxi angerufen, keiner wollte kommen und einer von 10 hat sich dann gemeldet und kam dann auch.
Boah, das und, muss man erstmal wirklich auf der Zunge ergehen lassen. Da kann man gar nicht mehr, also da bin ich sprachlos, dass es sowas überhaupt gibt.
Und das ist auch so eine Sache, wo halt dann nicht viel darüber berichtet wird, leider. Also zum Beispiel, okay, Euronews hat jetzt darüber berichtet, aber es wird auch leider auch immer so ignoriert, weil die Regierung dann alles dafür tut. Also das haben wir auch gesehen zum Beispiel vor 2 Jahren bei dem Vorfall in Griechenland. Also apropos Griechenland, dazu kommen wir auch nochmal später. Da hat auch die Regierung und die Medien dort halt alles versucht, das quasi nicht zu zeigen und das zu ignorieren.
Das ist bei uns ja eh immer das Problem, ne? Dass all die Dinge, die uns angehen, irgendwie totgeschwiegen werden. Das ist irgendwie so gang und gäbe.
Und jetzt, also gehen wir schon zum nächsten Monat. Für den Monat April bleiben wir international. Hier hat Toronto CTV News über einen tragischen Vorfall berichtet. Also hier handelt es sich um Roma-Migranten aus Rumänien in Kanada. Eine Roma-Familie wurde tot auf dem Fluss in Toronto gefunden. Ein junger Rom und Vater aus Toronto, der vor der Abschiebung nach Rumänien stand, laut dem Anwalt im Artikel, hatte er das Gefühl, keine Option mehr zu haben und muss sehr verzweifelt gewesen sein, als er die fatale Entscheidung traf, mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Kindern auf den eiskalten St. Lawrence River vor der Abschiebung zu fliehen. Und da hatten die leider einen Unfall gehabt, weswegen die verstarben. Genau.
Zwei Kinder.
Genau. Und dann am Dienstagsnachmittag teilte der Einwanderungsanwalt CTV News quasi Toronto mit, dass seine Mandanten sich am 29. März am Pearson International Airport zur Abschiebung aus dem Land melden sollten. Hier stand eine Abschiebung bevor und die wollten auf keinen Fall eine Abschiebung haben. Das kann auch natürlich aus verschiedenen Gründen sein.
Nein, die wollen ihren Kindern was Besseres bieten. Ne? Die kommen ja, wie du schon gesagt hast, aus Rumänien. Und genau. Ich glaube, das ist wirklich keinem ein Fremdwort, dass da die Roma wirklich unter schlimmsten Bedingungen leben müssen. Und die haben 2 Kinder in Kanada geboren. Die sind kanadische Staatsbürger gewesen und wollten natürlich für ihre Kinder was Besseres. Ich meine, die waren selbst noch relativ jung. Ich glaube, der Vater war erst 28. Und es stand ja auch in dem Artikel, dass man gesehen hat, dass er viel älter aussah. Das heißt, er hat so viel schon mitgemacht und auch die Frau, dass die gesagt haben, auf gar keinen Fall, wir möchten nicht, dass unsere Kinder das auch mitmachen müssen. Und versuchen sich dann irgendwie in ein fremdes Land zu retten, sogar auf einen anderen Kontinent zu setzen. Und selbst da bleibt einem die Hilfe verweigert. Und dass das Ganze dann so tragisch enden muss, finde ich auch schon mega schrecklich. Was ich aber noch schlimmer finde, falls jemand den Artikel lesen möchte, hier sind auch ganz fragwürdige Textbausteine mit eingeschrieben. Ich meine, hier geht es um ein tragisches Ende einer ganzen Familie. 2 Kinder, 2 und 1 Jahr alt, sind da gestorben. Und trotzdem steht in diesem Text, während der Anwalt sagte, die Familie habe nicht viel Geld, zeigen Fotos, wie sie sich in das kanadische Leben eingelebt haben, einschließlich Reisen zu den Niagara-Fällen und Weihnachtsfeiern. Das heißt, selbst in diesem Text ist Antiziganismus zu finden, denn sie hatten ja nicht viel Geld, aber die konnten ja reisen und die konnten ja Weihnachten feiern. Wie kann man in einem Text, wo es darum geht, dass eine Familie gestorben ist, weil sie sich retten möchte vor Rassismus, Rassismus reinbauen?
Genau, also guter Hinweis von dir nochmal. um den Antisemitismus selbst im Artikel, aber warum ich das zum Beispiel jetzt nochmal genommen habe, weil das ja jetzt zum Beispiel auch außerhalb von Europa ist, das zeigt auch zum Beispiel, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, über antisemitische Vorfälle in Deutschland. Natürlich haben wir es in Deutschland im Gegensatz zum Beispiel jetzt anderen Ländern noch gut, weil zum Beispiel die Zahlen ganz sicher, wenn man da schauen würde, jetzt zum Beispiel in Rumänien, in Serbien oder andere europäischen Ländern, das waren jetzt so ein paar Beispielsländer, also allgemein so Südeuropa, Südosteuropa oder Nordeuropa, wenn man da schauen würde, es gibt viele Länder, wo es noch schlimmer ist, und es heißt ja immer, für die Menschen, die halt abgeschoben werden, die werden abgeschoben, weil es wird dann gesagt, okay, das gewisse Land ist ein sicheres Herkunftsland, allerdings, wenn du als Roma, als Romni quasi dann in diesen Ländern Antiziganismus erlebst, dann ist es für dich kein sicheres Herkunftsland. Und deswegen suchen halt viele da, suchen da eine Hoffnung und wandern dann zum Beispiel aus, jetzt in Westeuropa, in USA, in Kanada oder anderen Ländern. Und man muss sich kurz überlegen, was hat dieser Mann an Antiziganismus in Rumänien erfahren, was für ihn schrecklich war, dass er gesagt hat, er möchte auf jeden Fall flüchten und halt Richtung zu diesem Fluss, zu diesem River, dass er das halt in Kauf genommen hat. Also wie schlimm muss dieser Antiziganismus gewesen sein für ihn? Und genau, und das ist halt auch schade dann, das ist auch immer so, wenn halt von Vorfällen gesprochen wird, wie du gerade erwähnt hattest bei dem Artikel, dass dann auch plötzlich dann auch Antiziganismus herrscht, einfach anstatt, dass da sachlich darüber berichtet wird.
Richtig, denn es geht um Menschenleben da in diesem Artikel. Genau.
Im Mai 2023 berichtete der Tagesspiegel, dass das Sinti- und Roma-Denkmal im Berlin-Tiergarten von einem Mann mit einer Hantel beschädigt wurde. Ein Zitat: Am Mittwochmittag hat ein 34-Jähriger die Gedenkstätte für die ermordeten Sinti und Roma im Berlin-Tiergarten beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der Tatverdächtige mit einer Hantelsstange und einer darauf angebrochenen Hantelscheibe auf das gläserne Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma. Und dann weiterer Zitat, also alarmierte Polizistinnen nahmen den 34-Jährigen in der Nähe der Gedenkstätte fest und beschlagnahmten das mutmaßliche Tatwerkzeug. Die Beamtinnen stellten die Identität des Tatverdächtigen fest, erteilten ihm einen Platzverweis und entließen ihn dann. Ein Fachkommissariat des Staatsschutzes ermittelt zur Sachbeschädigung.
Sachbeschädigung nur.
Ja. Also für mich, es ist, wie du schon erwähnt hattest, es ist nicht nur eine Sachbeschädigung, sondern hier geht es um einen Mann mal, was um den Holocaust an Sinti Roma erinnert, also um den Genozid. Und das ist schon auch ein Antiziganismusvorfall.
Total.
Wenn nicht sogar mehr.
Vor allem haben sie diesen Mann einfach freigelassen. Der hat nicht mal ein Bußgeld zahlen müssen. Die haben seine Personalien nicht wirklich aufgenommen. Und viel schlimmer ist, sie haben das Motiv nicht ermittelt.
Also, dass er einfach so nach, weiß nicht, paar Tagen entlassen wird. Also, das geht eigentlich gar nicht. Und wie du halt schon erwähnt hast.
Direkt vor Ort entlassen.
Genau, vor Ort. Und man muss es schon. Ja.
Das muss man sich mal geben. Da kommt jemand und macht ein Mahnmal kaputt und dann kommt die Polizei und sagt, du, tschüss.
Also, was da natürlich sein kann, hoffe ich, dass jetzt weiter ermittelt wird, dass man schauen kann, okay, hat er die Tat alleine geplant, gibt es da eine Gruppierung, gibt es da vielleicht eine rechte Gruppierung? Was waren seine Motive? Also eigentlich die Frage, was waren seine Motive, müsste man sich gar nicht stellen, sondern das ist schon, also für mich zählt es erstens Antiziganismus, zweitens, wenn du einen Mann mal angreifst, der quasi an den Holocaust erinnert, dann ist es wie eine Holocaust-Leugnung, also für mich.
Ja, für mich auch.
Im Juni 2023 berichtete RAN, Roma Antidiskriminationsnetzwerk, dass ein 8-jähriger Roma-Junge durch einen Brand in Geflüchtetenunterkunft verstarb. Zitat: Am 4. Juni kam es in einer geflüchteten Unterkunft im thüringischen Apolda zu einem Brand, bei dem ein kleiner Junge gestorben ist und 11 Bewohner verletzt wurden. Über den Brand wurde in vielen Medien berichtet, jedoch wurde weitgehend ausgelassen, dass es sich bei dem Todesopfer um einen 8-jährigen Jungen aus der ukrainischen Roma-Community handelt. Rand kritisierte ebenfalls, dass die Zugehörigkeit des Jungen zu der Roma-Community von den Medien verschwiegen wurde. Da er ein ukrainischer Roma war, ich habe neben dem Beitrag von RAN quasi mir ebenfalls die Beiträge vom MDR, NTV und Zeit angeschaut, quasi gefunden. Also tatsächlich stimmt es, da wird wirklich nur von ukrainischer Junge berichtet.
Richtig, denn ich habe das auch versucht zu finden und habe extra das Wort Roma mit drin gehabt. Es ist nicht zu finden.
Ich finde es halt immer schade, also jetzt wegen dem Vorfall quasi, dass da halt schon wieder diesen Vorfall gibt es ja schon seit den 80er, 90er Jahren, dass halt immer Heime von Geflüchteten immer angezündet werden.
Das ist auch so eine Sache. Welcher Mensch muss sowas tun? Es sind Menschen, die Schutz suchen. Das ist alles, das ist wirklich ohne Worte.
Ja, also ich kenne es selbst aus persönlichen Gründen. Ich bin ja damals mit 7 quasi vom Kosovo-Krieg nach Deutschland geflüchtet. Und wir waren auch in Münster quasi für ein paar Wochen oder für ein paar Monate in einem Geflüchtetenheim. Und kann eigentlich mit Glück sagen, dass damals bei uns nichts angezündet wurde.
Das würde ich gar nicht vorstellen, das gewesen muss.
Ja, und genau, also ich denke schon, also dass die Medien hier, das kann natürlich sein, dass die Medien nicht wussten, dass er Roma-Junge ist, dass er ukrainischer Roma ist. Ich denke aber schon. Und ich denke, ich gehe davon aus, dass die Medien hier bewusst ignoriert haben, dass quasi dass ein ukrainischer Roma war, damit es kein Aufruf, damit es keine Kritisierungen kommen in der Gesellschaft wegen Rassismusvorfall. Also sehr ähnlich sehe ich das wie bei Hanau. Damals wurde ja auch, haben die Medien erstmal darüber gesprochen, dass der Täter quasi psychisch krank war und dass es nicht aus rassistischen Motiven waren und so weiter. Und deswegen denke ich, dass hier ganz klar bewusst quasi ignoriert wird, dass er Roma ist, um halt da keine Kritik zu haben, dass quasi kein, ja, die, also dass es keinen Aufruf gibt oder Aufruhr gibt, dass er keine Beschwerden gibt und so weiter, dass, um halt
es würde zeigen, auch okay, den Medien so weit reichend gehen, wenn man sagen würde, ein ukrainischer Roma-Junge. Wenn man einfach nur sagt, es ist ein ukrainischer Flüchtling, dann kriegt das viel mehr Klicks.
Ja.
Das ist einfach so.
Seit es quasi die geflüchteten Menschen aus der Ukraine gibt, dass man auch sehen kann, dass zum Beispiel ukrainische Flüchtlinge sehr gut behandelt wurden, also privilegiert waren, also was ich nicht kritisieren möchte, was richtig und wichtig ist. Allerdings wurden da quasi ukrainische Roma sehr benachteiligt, indem ihnen einfach, also das wurde dann widersagt, dass quasi die aus dem Krieg kommen. Es wurde dann halt gesagt, nee, ihr seid aus Rumänien, die haben halt nicht die gleichen Rechte dann.
Kommt nur hierher, damit ihr jetzt reinkommen könnt.
Während zum Beispiel den ukrainischen Flüchtlingen sehr schnell geholfen wurde, wurden teilweise ukrainischen Roma nicht geholfen. Und da wurde teilweise sogar auch die Polizei gerufen. Richtig. Um da halt, und dann wurden die von der Polizei mitgenommen. Also das ist, ja. Dann gibt es noch einen weiteren Artikel auf der Seite von RAN für den gleichen Monat, also für Juni. Und bei dem Artikel geht es darum, also eine irische Senatorin spricht über ihre Diskriminierungserfahrungen als Travelin. Also sie ist Teil der, quasi in UK gibt es eine Community, die sich selbst halt Gypsy, Traveler und Romani People nennen. Das sind so drei Eigenbezeichnungen, wie bei uns in Deutschland, Sinti und Roma. Und genau, und sie ist Teil der Traveler Community aus Irland und ist quasi irische Senatorin. Und hier ein Zitat von ihr. Die parteilose Senatorin Eileen Flynn ist die einzige Parlamentsabgeordnete Irlands aus der Traveller Community. Anfang Mai berichtet sie in einer Rede im Senat davon, wie sie am Abend vorher rassistische Diskriminierung erlebt hatte. Die Politikerin wollte mit dem Taxi zu einem Wohnviertel gefahren werden, wo Traveller wohnen, um Verwandte zu besuchen. Allerdings hatte sich der Taxifahrer verweigert, sie dorthin zu fahren. Also hier ein Zitat, nicht nur Taxis, sondern beispielsweise auch Essenslieferdienste würden sich regelmäßig weigern, Viertel von Travelern anzufahren. Und Kneipen, Cafés und Restaurants würden sich immer wieder verweigern, Traveler zu bedienen. Es ist egal, also hier nochmal ein Zitat von hier. Es ist egal, ob ich Präsidentin wäre oder erfolgreiche Chirurgin oder was auch immer ich im Leben machen würde. Für einige Leute bin ich nur ein Mitglied der Traveler-Community. Und dann denkst du dir, du bist nie gut genug in der Gesellschaft, egal was du machst, sagt sie. Und verwies auf zahlreiche Statistiken, dass die Benachteiligung der Traveler in verschiedenen Lebensbereichen verdeutlichen. Hier habe ich schon, ist das Ähnliche, was ich eben angesprochen hatte, dass es leider immer noch in Europa quasi Vierteln gibt, wo man halt mit dem Taxi zum Beispiel nicht hingefahren wird oder wo das, wenn du Taxi rufst, dass die da nicht kommen, da kann ich halt, wie gesagt, aus der eigenen Erfahrung sprechen. Das war auch früher zum Beispiel in der Stadt Nisch in Serbien so. Wir mussten halt, wie ich schon erwähnt hatte, so viele Taxinummern anrufen, dass überhaupt einer kommt. Ich weiß noch damals, Also es hat auch ewig gedauert, mal einen Krankenwagen zu rufen, weil einer in der Familie da Probleme hat. Also wenn du mal einen Krankenwagen rufst und es ist nicht die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch kommen.
Genau. Mhm. Das ist schon hart mit dem Krankenwagen, ne?
Mhm. Und ich kenne das auch von einer Kollegin, die jahrelang quasi mit Roma aus Slowakei gearbeitet hat, dass da teilweise auch quasi Schilder gibt bei Restaurants, wo dann steht dann only for white people und Punkt, sind hier nicht erlaubt, also dass quasi nur weiße Menschen da rein dürfen und Punkt, also mit dem rassistischen Begriff sind hier nicht erlaubt, dass es solche Schilder gibt. Die gibt es zum Beispiel in der Slowakei, habe ich gehört von Freunden. Die gibt es aber auch in UK, teilweise in Irland und anderen Ländern.
Die gibt es auf ganz vielen deutschen Campingplätzen.
Immer noch?
Ja.
Genau, und was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, also du hast ja schon den Artikel angesprochen, wegen dem Monat April mit Toronto. Natürlich wird es quasi alle Quellenangaben, alle Artikel werden in der Inhaltsbeschreibung sein. Da könnt ihr euch nochmal die Artikel selber quasi nachlesen, durchlesen. Also jetzt für den Monat Juli und August konnte ich leider nicht viele Nachrichten finden. Da habe ich aber gedacht, dass wir vielleicht aus unseren Erfahrungen in der Familie, aber auch unsere Erfahrungen mit unserer Arbeit sprechen. Allein wegen August, wenn ihr 2. August, zum Beispiel ist es ja jährlicher Gedenktag in Deutschland und Europa. Und fällt dir da was ein, was du mitteilen möchtest? Also
ich kann ja auch mal aus meiner Familie erzählen. Mhm. Also wie schon gesagt, wir sind Sinti und auch unsere Familie ist leider schwer belastet gewesen durch den Holocaust. Meine Urgroßmutter ist fast die einzige Überlebende in ihrer Familie gewesen. Die waren alle zusammengetrommelt, damals in Berlin-Marzahn. Das sagt einigen von euch vielleicht was. Wenn nicht, könnt ihr das gerne mal googeln. Das war ein Sammellager für Sinti und Roma. Denn unsere Verfolgung fing auch schon vor dem Krieg an. Und dann wurden wir da alle eingepfercht, sage ich mal. Und von da aus konnte man nämlich besser schauen, was machen die genau. Dann kamen da die Rasseforscher, Frau Ritter und ihre Kollegen und haben sich da dann versucht, die Kinder zunutze zu machen, kamen dann mit Süßigkeiten, haben versucht, die Kinder auszufragen, wer ist deine Mama, wer ist deine Großmutter, wer ist dein Großvater etc. Und auch da hat meine Urgroßmutter gelebt mit ihrer Familie. Und eines Tages, da hatte sie Glück im Unglück, war sie arbeiten, denn die hatten ja alle Zwangsarbeit, die sie verrichten mussten und kam dann zurück auf den Lagerplatz und dann war ihre Familie weg. Ihre Familie war in Auschwitz, sie hat ihre Mutter und ihren Vater nie wieder gesehen und das muss man sich mal überlegen, wie viel Trauma ein Mensch da mitmachen muss. Ihr Vater zum Beispiel hatte auch ein ganz schlimmes, schweres Schicksal, der musste damals in Berlin-Sachsenhausen im KZ Minen entschärfen. Und da hat mein Onkel in seinem Buch, das kann ich euch auch mal zeigen, das ist dieses Buch hier von Ewald Hanstein, das ist mein Onkel.
Sorry für die Überraschung, gibt es ein Buch auch irgendwo auf Amazon online zu kaufen? Amazon,
hier drin findet ihr auch Fotos. Ich zeige euch zum Beispiel mal meine Urgroßmutter, denn die ist.
Das ist cool, weil dann können wir in der Inhaltsbeschreibung quasi eine Buchnummer verlinken. Dann könnt ihr, falls ihr interessiert seid, quasi das euch zu kaufen, dann könnt ihr gerne kaufen.
Das hier zum Beispiel ist meine Urgroßmutter und hier ist auch ein bisschen was über unsere Geschichte drin. Und er hatte zum Beispiel auch geschrieben, dass mein Urgroßvater ein ganz toller Mensch war und er kam dann eines Tages aus der Arbeit in Sachsenhausen zurück und dann haben die Leute dort ihm den ganzen Bart rausgerissen. Das muss man sich mal geben. So einfach, um den Menschen zu tutieren, haben sie ihm den Bart rausgerissen. Und zum Schluss sind sie dann alle ab nach Auschwitz und meine Urgroßmutter war dann die einzige aus der Familie, so die überlebt hat und ist dann mit ihrem Mann weitergereist. Die haben Gott sei Dank nicht nach Auschwitz gemusst, aber sie hat halt Ewigkeiten nach ihrer Familie gesucht und nach hat sie dann ein paar Überlebende gefunden, aber ihre Eltern halt nie. Und da habe ich dann aus dem Aholsen-Archiv Briefe bekommen von meiner Urgroßmutter, handschriftlich geschrieben, die Suche nach ihren Eltern und bis heute weiß man nicht genau, was ist in meiner Familie dort passiert. Das ist auch ein großes Thema für mich. Ich weiß nur, dass meiner Ururgroßmutter wahrscheinlich irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Wir haben von Dr. Mengele höchstpersönlich unterschrieben, ein Todes, Auszeichnung ihr gegenüber, sie wäre an Herzversagen gestorben. Und an ihren Zwillingskindern wurden da auch viele Dinge getestet. Man weiß nie genau, was es war. Eine Zwillingstochter ist leider dort umgekommen. Die wurde erschossen, weil sie so Hunger hatte und ist dann einfach zum Zaun gerannt und hat gehofft, dass da irgendwas gefunden wird an Essen. Und dann haben die das Kind einfach erschossen vor den Augen der Familie. Und das zieht sich halt wirklich durch. Man denkt immer, ach, das ist doch alles schon so lange her und kommt endlich damit zurecht, ne? Aber was viele Nicht-Sinti und Nicht-Roma nicht verstehen, ist, dass für uns die Familie so wichtig ist. Unsere alten Menschen sind sehr wichtig. Und dieses Trauma, was uns da angetan wurde, das wird leider weitergegeben. Also meine Urgroßmutter war ein Mensch, der so viel erleiden musste und trotz allem immer versucht hat, das Beste aus dem Leben zu machen, immer irgendwie glücklich zu sein, hat von ihren 14 Kindern den Großteil leider zu Grabe tragen müssen und hat trotz all dem immer versucht zu lächeln. Und dieses Trauma, was sie erlebt hat, das war ja dann nicht vorbei. Das heißt, ihre Kinder haben das dann auch erlebt, weil die Diskriminierung ging weiter. Man hat unsere, oder mein Opa und diese Generation nicht in die Schule gelassen. Man hat zu meiner Urgroßmutter gesagt, nee, ihr seid Zigeuner, ihr müsst in die Sonderschule, also für euch gibt's keinen Platz hier. Man hat uns versucht, alle Türen zu schließen. Und das ist in vielen, vielen Familien eben so der Fall gewesen. Und es gibt auch viele, viele Familien, die sich davon nicht so einfach erholt haben. Das ist dann auch der Grund, warum dann viele sagen, ja, die leben ja in Armut, die wollen ja nicht oder hier und da. Die verstehen aber nicht, dass hier viel, viel Trauma ist, dass hier viel tiefliegendes, generationstiefstarkes Trauma liegt. Also dass hier eigentlich hätte psychische Hilfe den Leuten an die Hand gestellt werden müssen, gerade nach der Kriegszeit, aber da ging ja das Ganze weiter. Und ich denke, dass das auch ein großer Punkt ist, warum der Antiziganismus immer noch so stark ist. Unsere Menschen haben auf eine Art und Weise Angst, andere reinzulassen, was ich auch komplett verstehen kann, denn allein das Thema Frau Ritter zeigt nur, wie extrem man die Leute an der Nase rumgeführt hat, denn sie konnte sogar unsere Sprache sprechen, hat sich den Leuten wirklich als Freundin ausgegeben und hat sie nachher alle aufgeschrieben und alle ab nach Auschwitz. Also das ist so der Grund, warum viele von unseren Menschen auch ein bisschen Angst haben und sagen, nee, wir wollen lieber unter uns bleiben. Nichtsdestotrotz ist es aber so, wir wohnen alle in Wohnungen, wir gehen arbeiten, wir zahlen Steuern, das hast du bestimmt auch schon öfters gehört, dieses Vorurteil, dass wir keine Steuern zahlen würden. Ich weiß gar nicht, wie auf sowas kommt. Oder ich habe auch schon gehört, ja, ihr habt ja keine Ahnung, wie viel Tausende von Euros gekriegt als Wiedergutmachung. Wir haben gar nichts gekriegt. Viele Wiedergutmachungsforderungen sind niemals aufgegangen, weil, wie du schon sagst, der Holocaust an uns oder der Genozid an uns wurde viel zu spät erstmal anerkannt. Die meisten Menschen, die da, ich sag mal, halbtot aus dem KZ gekommen sind, die haben noch nicht mal bis dahin gelebt. Also wir haben nichts bekommen. Uns wurde alles genommen und heute noch müssen wir darum kämpfen, dass man uns anerkennt. Und das ist so eine Sache, was sehr, sehr schwierig ist. Deswegen würde ich euch allen, alle, die zuschauen, würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr keine Berührungspunkte mit Sinti oder mit Roma habt, versucht über solche Kanäle wie hier oder über solche Bücher wie das Buch meines Onkels, hier gibt es auch viele andere Bücher, versucht euch vielleicht ein bisschen die Schicksale ans Herz zu holen und zuzuhören, dann könnt ihr auch viele, viele, viele Dinge verstehen, die heute so laufen. Dann könnt ihr auch viel, viel verstehen, warum viele Menschen in unserer Community heute so sind, wie sie sind.
Vor allem, leider gibt es da auch so eine Dunkelziffer, dass quasi zum Beispiel in Deutschland, in Auschwitz, wurde ja alles sehr dokumentiert, aufgeschrieben. Mhm. Zum Beispiel in Osteuropa, im ehemaligen Jugoslawien wurde nicht viel dokumentiert oder viele Informationen waren gar nicht draußen. Da habe ich auch eine persönliche Erfahrung, was ich glaube quasi jetzt hier zum ersten Mal erzähle, noch nicht so in der Öffentlichkeit darüber gesprochen hatte. Also wir hatten mit unserem Verein quasi ein Projekt gehabt, wo wir einen Dokumentarfilm gemacht haben über den Genozid quasi an Roma in Serbien während der NS-Zeit. Und natürlich erstmal recherchiert und geforscht, waren bei verschiedenen Archiven in Serbien, haben nach Dokumenten gesucht und plötzlich, also da war auch mein Vater vor Ort und plötzlich wegen unserer Nachnamen kam dann ein Chief in Serbien und meinte so, in Nisch war das, das ist so in Südserbien, und hat ein quasi Dokument gefunden von zwei Cousins, von den Uropa von meinem Vater, die da in ein Konzentrationslager in Nisch, das heißt Crveni Krst, und da wurden die damals umgebracht. Das wussten wir vorher gar nicht. Natürlich ist man als Roma aus dem Balkan jetzt auch irgendwie betroffen wegen dem Genozid, aber ich dachte früher immer, dass wir persönlich nicht betroffen werden. Mhm. Das war wie so ein Schocker für uns.
Das glaube ich, ja. Wo wir dann plötzlich dann die Namen liest, ja. Und wenn du dann wirklich weißt, das ist deine Familie, und auch wenn du die Menschen nicht kanntest, wie schon vorher gesagt, es ist in unserer Community einfach so ein extremes Familiengefühl, dass wir fühlen, als ob wir diese Menschen kannten. Also mein Ururgroßvater, meine Ururgroßmutter, ihre Kinder, ich kannte die Menschen nicht. Mhm. Aber ich fühle es vom Herzen, als ob es meine Großmutter ist. Und deswegen, wie du schon sagst, der Schock ist dann ganz schön tief, wenn du dann wirklich deinen Namen liest und wenn du wirklich schwarz auf weiß siehst, was mit deinen Menschen passiert ist.
Was ich halt nur weiß, was ich früher gehört habe, dass quasi von den Uropa von meinem Vater, dass er Partisan war und dass die weiteren auch Partisanen waren. Also die Partisanen waren quasi damals die Widerstandsbewegung gegen die Nazis damals. Und ich gehe davon aus, dass die dann entweder aus dem Grund von Partisanen, dachte ich erst, dann habe ich halt meinen Vater gefragt, da der meinte so, nein, die zwei Cousins von den Uropa, die wurden nicht aus dem Grund von Partisanen, sondern weil die Roma sind. Vor allem in die Nazis, die Deutschen, als sie Jugoslawien eingenommen haben, wenn quasi ein Partisane einen Nazi, einen Deutschen umgebracht hat, dann wurden erstmal alle Roma im Balkan verdächtigt, dass sie Partisanen sind. Und dann haben die gesagt, für jeden Nazi, der umgebracht werden wird, werden 100 Roma umgebracht. Das heißt, wenn da drei Soldaten quasi da umgebracht, dann hat man einfach 300 Menschen, die aus Roma-Viertel waren und so genommen.
Die haben nichts falsch gemacht. Die haben einfach nur einer anderen Community angehört.
Ja.
Das ist unglaublich Schmerz.
Also wir sind in den Krieg geflüchtet von einer bestimmten Gruppierung, weil da Roma vertrieben und verfolgt wurden. Und weswegen wir dann irgendwann nach Deutschland gekommen sind. In den 90ern oder 1999, dass es nach der NS-Zeit wieder sowas Ähnliches gibt. Natürlich nicht in den gleichen Rahmen wie damals.
Es gibt Genozide, die passieren vor unseren aller Augen und wir gucken alle zu. Und dann fragen wir uns, wie ging das damals? Also wie schon gesagt, allein das KZ Sachsenhausen, falls jemand von euch da mal hingeht, wenn ihr da hinkommt, sind gleich nebendran Häuser. Und die Häuser standen damals schon da. Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen, die da gelebt haben, nicht gemerkt haben, dass da ein komischer Rauch über die Menschen kommt? So, die Menschen haben damals schon bewusst weggeguckt, die Menschen gucken heute bewusst weg. Und unsere Aufgabe, jeder, der irgendeine Geschichte hat, ist es heute einfach, sich laut zu machen und zu sagen, stopp, weil wir müssen das stoppen. So kann die Welt nicht weiterleben.
Ich war dieses Jahr in Krakau und Auschwitz mit Dicky Nabista engagiert. Und wir waren am 31. Juli im Museum besucht in Auschwitz. Und da haben wir plötzlich, darüber wurde auch nicht viel geredet in der Öffentlichkeit, so Nazis gesehen, also deutsche Nazis, die auch so Tattoos hatten, Nazi-Symbole hatten. Einer war sogar mit dem Hund kam da nicht rein, weil da gibt es ja so Security.
War es ein Schäferhund?
Ich glaube schon, ja.
Wow.
Und die waren so zu vier, zu fünft und zwei von denen sind halt draußen geblieben und drei sind sogar rein, haben sich alles angeschaut. Und da haben wir, also wir waren so voll geschockt und also wir dachten uns, ey, was ist hier los? Weil erstens sahen die halt so aus, wie man sich Nazis vorstellt und zweitens haben die daran erkannt, weil die halt so die schwarze Sonne und weitere Nazi-Symbole so überall auf dem ganzen Körper tätowiert hatten. Also als wir fertig waren, wo wir rausgegangen sind, da sind wir bei den Security-Leute gegangen, haben uns da auch nochmal beschwert und da wollten auch, glaube ich, nochmal, also da wurde sich nochmal intern beschwert quasi von den ganzen Organisationen. Genau, also das darf sowas nicht passieren, vor allem an Tagen, wo Leute von der Community, es darf überhaupt nicht passieren. Und dann nochmal an Tagen, wo quasi Menschen aus der Community sich das Ganze alles anschauen und besuchen, erst recht nicht.
Gerade deswegen ist der Juli und August meiner Meinung nach sehr wichtig für unsere Menschen und aber auch für alle anderen Menschen, dass wir einfach in der Zeit erinnern. Denn es gibt zu wenig Stimmen für uns, es gibt zu wenig, die sich für uns laut machen, Medien oder auch im Netz. Es ist einfach zu ruhig, was uns angeht. Selbst habt ihr wahrscheinlich auch schon öfters mal mitbekommen, dass wenn es dann um Gedenkentage geht, die dann um den Holocaust sich drehen, da werden dann ganz oft auch unsere Opfergruppen einfach mal ausgeblendet. Das ist so schmerzhaft. Deswegen, meiner Meinung nach, ist der 2. August sehr, sehr wichtig und sollte auch viel, viel, viel mehr in den Medien breitgetreten werden.
Da kann ich dir nur zustimmen. Und danke nochmal auch für die Geschichte, die du quasi mit uns mitgeteilt hast.
War nur ein kleines bisschen, aber gerne.
Dann kommen wir zum nächsten Monat, quasi zum September. In September 2023 berichtete die Tagesschau, dass 621 Fälle von Gewalt und Diskriminierung gemeldet wurde, welcher von der MIA, also die Meldeinformationsstelle Antizionismus, für das Jahr 2022 erfasst wurde. Zitat: Darunter sind 343 Fälle von Diskriminierung und 245 Fälle von verbaler Stereotypisierung, aber auch 11 Fälle von Bedrohung, 17 Angriffe und ein Fall von extremer Gewalt. Dabei handelt es sich um einen Fall im Saarland, der auch in der Statistik für politisch motivierte Kriminalität als antiziganistische Straftat erfasst worden sei, heißt es in dem am Montag veröffentlichten ersten MIA-Jahresbericht. Doch nicht alle Fälle, die in die MIA-Bilanz einfließen, erfüllen auch einen Strafbestand. Wie es vom gleichnamigen Verein, der für die Meldestelle zuständig ist, heißt, sind nur wenige der aufgezählten Taten auch in der Polizeistatistik ausgewiesen. Ihrer eigenen Definition nach registrierte die Meldestelle unter anderem körperliche Angriffe, Bedrohungen, Sachbeschädigungen, Schmierereien, Beleidigungen, Hasskommentare sowie Propagandamaterial wie Hetzschriften, Plakate oder Aufkleber. Dann ein weiterer Zitat, also gerade die auf behördlicher Ebene gemeldeten Fälle riefen bei Mehmet Daimergüller, Beauftragter der Bundesregierung gegen Antizionismus, scharfe Kritik hervor. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass Antizionismus nicht nur auf den Straßen, sondern auch in Behörden trauriger Alltag ist. Er betonte, der Rassismus auf den Straßen ist schlimm und der Rassismus auf Behördengängen sei nicht akzeptabel. Vorfälle wie diese würden das Vertrauen von Betroffenen in staatlichen Stellen schwächen. Sie zweifelten oft daran, mit Hilfe von Polizei und Justiz Gerechtigkeit zu erfahren.
Ja, zum Beispiel, wie du schon sagtest, gerade Behördengänge, gerade auch Wohnungssuchen, das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Also da hatte ich selbst im privaten Umfeld schon ganz oft, leider Gottes, das am eigenen Leibe gemerkt. Zum Beispiel meine Mama hatte eine Wohnung gesucht und wir waren zusammen zur Wohnungsbesichtigung und erstmal war ich da und der Vermieter hatte nur mich gesehen. Ich war an dem Tag von der Arbeit gekommen, hatte dementsprechend auch eine Hose an und man hat mir das jetzt nicht unbedingt direkt angesehen, was ich generell finde, man kann es niemandem direkt ansehen. Aber da war er ganz freundlich und hat mir schon die Wohnung für meine Mama fast zugesagt. Und dann kam meine Mama und meine Mama hatte dann einen Rock an und goldene Münzohrringe. Und dann hast du gesehen, wie sein Gesicht von dem lächelnden, netten Herrn zu so einem ganz bösartig schauenden alten Mann geworden ist. Und der hat dann auch alles, was meine Mama bemängelt hat, da waren einige Mängel in der Wohnung, hat er dann versucht, irgendwie gut zu reden. Nee, das muss man nicht machen. Und da ist zwar Schimmel, aber nee, das muss ich nicht machen. Und hat ihr dann die Wohnung nicht gegeben. Und das war alles in so einem extremen Kontext, weil er war zu mir so nett und freundlich. Und ja, das machen wir dann. Und die Küche erneuern wir. Und das erneuern wir. Und dann hat er meine Mama gesehen. Und die hat dann mit mir auch ein paar Worte auf Romnes gesprochen. Und dann war die Sache für ihn erledigt. Das ist so eine Sache, das ist sehr wichtig, dass wir hier die MIA haben, denn da kann man sich dann auch an die Personen wenden und kann auch mal den Frust von seiner Seele sprechen.
Ja, also ich habe auch schon am Anfang erwähnt, dass über Statistiken gesprochen wurde. Das waren ja auch wenige Zahlen. Ich gehe davon aus, die Statistiken, die am Anfang quasi hingewiesen wurden, das waren offizielle Polizeistatistiken und hier auch die MIA ganz klar sagt, okay, diese Statistiken, natürlich nicht alle sind bei der Polizei gewesen, weil die MIA vor allem auch viele Berichte hat, was die von der eigenen Community bekommt und nicht alle Berichte sind oder nicht alle Vorfälle werden auch bei der Polizei angenommen als solche. Und dazu habe ich auch eine persönliche Erfahrung. Und zwar war es so, dass ich früher ich hatte mich quasi erst ab der 8. Klasse angefangen zu outen. Ich hatte halt damals den Vorteil, was heißt den Vorteil, also für viele Menschen war ich entweder türkisch oder kurdisch, die haben mich halt als POC gelesen. Und weil mir meine Eltern damals geraten haben, habe ich mich halt nicht geoutet. Und dann erst später, als ich mich geoutet habe, natürlich, man outet sich nicht direkt immer bei jedem, erst so bei Freunden und so.
Ich kenn das, und, ja.
Und nach meinem Fachabi, dafür hatte ich noch Praktikum gebraucht und dann hatte ich ein Praktikum gemacht für eine Firma, die quasi die ganzen Beiträge für ZDF, ID, SWR und so aufzeichnet. Und wie es so der Schicksal war beim Praktikum, der war halt so 6 Wochen oder so. Und mein erster Arbeitstag quasi beim Praktikum war beim Flüchtlingsheim Trier. Und da ging es um Roma aus Kosovo, Mazedonien, die quasi abgeschoben werden sollen wegen sicheres Herkunftsland-Thematik. Und das Lustige für mich halt war, weil ich auch selbst früher bei diesem Flüchtlingsheim in Trier war, als wir nach Deutschland gekommen sind für einen Monat oder so, bevor wir quasi in der Nähe von Mainz dahin verschickt wurden damals. Erstmal so für mich so, auch erstmal so persönlich, erstmal so ein Trauma ein bisschen, weil ich halt als Kind da war und so mit 7 für einen Monat. Und dann erster Arbeitstag, man kann sich vorstellen, direkt über Roman-Beitrag. Und ich dachte mir so, okay, ich war halt noch naiv, finde ich, in dem Fall, weil da wurde, glaube ich, auch ein Sinto interviewt, der Direktor von den Flüchtlingsheimen und so. Und ja, der Direktor zum Beispiel hat auch voll positiv über Sinti Roma gesprochen. Und dann wollten die halt einen Roma aus Kosovo interviewen zu dieser Thematik. Und ich habe mich dann auch angefangen, da zu outen, weil ich wichtig fand, denen zu erklären, wie problematisch die Lage ist. Weil halt. Ja, genau, weil das Lustige ist auch, der Typ, der interviewt wurde dann, erstmal, keiner hat den Kamerateam und den Journalisten vertraut, also als früher war es noch schlimmer quasi, weil die meisten Berichte waren quasi die Berichterstattung in den Medien über Sinti Roma waren halt sehr antiziganistisch, aus diesem Grund, wenn dann Journalisten, wenn ein Kamerateam kommt zu jemand aus der Sinti Roma Community, wenn die erstmal für Interview fragen, da war früher erstmal die Blockade, weil man halt nie vertrauen konnte, weil man hat den ganzen Tag gedreht und dann kam 3 Minuten nur und wurde man in ein schlechtes Bild quasi das hingestellt. Und dann erstmal haben die keinen Erfolg gehabt und dann habe ich mich halt geoutet und denen geholfen, um erstens für die zu übersetzen, aber auch, warum ich mich geoutet hatte, nicht nur um denen zu helfen, ich wollte denjenigen helfen, der interviewt wird. Und lustigerweise, der Typ, der interviewt wurde, der kommt aus derselben Stadt wie ich und aus derselben quasi Roma-Viertel, beziehungsweise Viertel, bei uns die Viertel damals, haben halt Roma, Türken und so zusammengelebt. Und dann habe ich halt denen erklärt, hey, guck mal, und habe die gebeten, dass sie quasi den anonymisieren, dass sie so seinen Schatten zeigen, seine Stimme ändern, weil ich gesagt habe, okay, er wird mit Sicherheit irgendwann abgeschoben und wenn er jetzt über diese Thematik, über den Krieg, dass Roma vertrieben wurden, wenn er jetzt darüber spricht, dann wird der im Kosovo von der Regierung, die damals mit quasi dafür gesorgt haben, dass Roma vertrieben werden, er wird da weiterverfolgt, er wird da Probleme haben. Und da habe ich mich halt geoutet, war naiv, konnte ihm da eigentlich schon, denke ich, helfen, hoffentlich. Aber in den nächsten Tagen wurde ich halt dann sehr gemobbt beim Praktikum von diesen quasi vom Kameramann. Ich wurde so so richtig gequält. Er hat mich versucht, so rauszuekeln, dass ich ja nicht in den Medien arbeiten sollte. Hat mir dann Tipps gegeben, so überhaupt nicht in den Medien zu arbeiten. Und egal was passiert ist, immer so, also mich wirklich sehr, sehr schlecht behandelt, ist mir schon aufgefallen und quasi am ersten Tag, bevor ich mich nicht geoutet habe, war man halt ganz anders zu mir und dann auf einmal, wo ich mich geoutet habe, waren die halt sehr schlimm und ich war auch damals kurz davor quasi alles abzubrechen und habe mir dann gesagt,
wir brauchen dich.
weil das war auch wichtig, dieses Praktikum, ich wollte studieren. Und auch andere Fälle, zum Beispiel davor in der Schulzeit irgendwo Praktikum zu machen, wo dann zum Beispiel mein Vater einmal aus Versehen erzählt hat, dass wir Roma sind, weil er zu dieser Thematik noch mit denen reden wollte, ob die darüber Berichte machen können. Da habe ich auch so allgemein so jemand als Roma oder jemand als Migrant, wenn du es in den Medien versuchst, zum Beispiel, wie oft habe ich schon mich für ein Praktikum beworben, allein fürs Radio zum Beispiel, wo ich einfach nur Absage bekommen hatte oder wo mir quasi am Telefon hingewiesen wurde, ich wurde gefragt, ob ich Türke bin und habe gesagt, nee, ich komme aus dem Balkan, aus Jugoslawien. Da haben die gesagt, ja, zum Glück, so nach dem Motto, wir wollen auf keinen Fall Türken. Also man war früher halt so, egal ob Roma, Migrant oder was anderes, also zum Beispiel Türke, Kurde oder so, es gab bestimmte Berufe, wo man auf keinen Fall diese Chancen bekommen hatte wo schon in der Schule einen so beigebracht wurde, auf keinen Fall in diesem Bereich was zu machen.
Nur vor allem halt alles, wo du was zu sagen hast. Ne? Da wollen diese Menschen uns einfach ganz oft nicht sitzen haben. Aber ich glaube, wir müssten mal eine eigene Folge darüber machen, über unsere Diskriminierungserfahrungen. Ja. Da ist so eine Liste und ich glaube, das wäre auch sehr interessant. Also falls jemand von euch da Interesse dran hat, dann müsst ihr bitte alle schreiben, ja, bitte Folge hochladen. Genau. Ja. Und dann machen wir mal eine Folge über die Diskriminierung, die wir so erfahren haben, und dann schlackert es, glaube ich, erstmal mit den Ohren, du.
Genau, und was jetzt halt das Coole daran ist, was es halt jetzt gibt, diese Erfahrung, wo wir gerade beide geteilt haben, wir können die jetzt bei dem BIA, quasi bei der Meldeinformationsstelle Antiziganismus, melden. Und die können halt in Zukunft, warum ist das wichtig? Weil ich finde, wenn die halt präzise Statistiken, präzise Vorfälle haben, dann können die auch quasi der Bundesregierung Druck machen.
Richtig.
Weil wenn man zum Beispiel, wenn die Bundesregierung jetzt, ich sage jetzt so Beispiele, um das so deutlich zu machen, wenn man der Bundesregierung nur 20 Vorfälle von Antiziganismus in Deutschland zeigt, dann sagen die so, ja okay, Antiziganismus gibt zwar in Deutschland, ist aber eine Ausnahme, ein paar Einzelfälle, ist nicht so wichtig. Aber wenn die mir jetzt sagt, hey, für das Jahr 2022 621 Fälle, das sind fast 1000 Fälle, nur für das Jahr 2022. Ja. Genau, aber die Fälle sind aus dem Vorjahr.
Ach so, ja.
Genau. Also, wenn die mir jetzt sagt, hey, guck mal, nur in diesem Jahr fast 1000 Vorfälle, jetzt aufgerundet, dann sieht halt die Bundesregierung diese Wichtigkeit ganz anders. Ja. Und ich bin mir sicher, dass es sogar noch mehr Vorfälle gibt, dass aber viele sich schämen und sich einfach nicht trauen, darüber zu erzählen. Okay, man muss, das Coole ist, man muss es nicht erzählen, wenn man sich schämt oder wenn man anonym bleiben will, wenn man nicht geoutet werden möchte. Man kann es aber zumindest anonym jetzt bei der MIR quasi berichten.
Das ist ganz, ganz wichtig, weil wie wir ja beide schon vorher gesagt haben, viele unserer Menschen trauen sich einfach nicht. Aber wenn man dann solche wichtigen Dinge meldet, wie zum Beispiel, das hat die Frau Wagner, die bei der MIR arbeitet, in einem Interview erzählt, da gab es an einer Grundschule, haben die Erwachsenen, Eltern, haben tatsächlich Unterschriften gesammelt, dass die Zigeunerkinder aus der Schule kommen, weil sonst gehen ihre Kinder nicht mehr zur Schule. Krass. Und dann, aufpassen, das Allerbeste war, da hat man nicht gesagt, hört mal zu, liebe Eltern, ihr habt doch einen Vogel, sondern man hat die ganzen Sinti-Kinder, die da in der Schule waren, 6 Wochen lang genauestens beobachtet, ob da wirklich was dran sein könnte. Es geht sogar in der Grundschule schon los. Im Kindergarten sowieso auch schon, aber in der Grundschule. Was macht das mit dieser Generation? Deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man alle Dinge, die man so erfährt und die man leider Gottes erfahren muss, sage ich jetzt mal, dass man die meldet, ob anonym oder nicht anonym, dass wir nachher Zahlen haben, die wir vorlegen können.
Ja, das ist halt, solche Vorfälle gibt es. Man muss auch sagen, okay, ich bin halt immer jemand, ich versuche nie so zu pauschalisieren. Ich zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte zum Glück ein super Erlebnis gehabt. Zum Beispiel damals, wir hatten noch Duldung gehabt und wir hatten in der Grundschule, weil unsere Grundschullehrerin quasi halb Belgierin ist, wir hatten schon Französischunterricht und wir hatten Brieffreunde aus einem benachbarten Ort quasi in der Nähe von Straßburg gehabt und wollten die dann zum Beispiel für ein paar Tage, für 3-4 Tage besuchen. Oder eine Woche war das. Und ich durfte damals nicht reisen. Und dann hat einfach meine Grundschullehrerin, die war so cool, ist quasi zum Amt gegangen und hat mir quasi einen Ersatzpass besorgt, dass ich mit kann, dass ich da nicht ausgegrenzt werde. Oder,
das ist wichtig, sowas auch zu sagen. Gell? Es gibt auch diese gutherzigen, guten Menschen, die sich wirklich einsetzen.
Oder zum Beispiel das gleiche quasi ein paar Wochen davor, wo wir auf der Klassenfahrt waren. Natürlich, wir waren damals noch frisch, neu geflüchtete Menschen in Deutschland. Meine Eltern haben quasi direkt gearbeitet, um halt die ganzen Schulden, die man sich während der Flucht hatte, weil für die Flucht braucht man auch Geld, so abzuarbeiten quasi, dann auch kein Geld für uns gehabt, für die Klassenfahrt. Und dann haben einfach die Lehrer sich alle zusammengesetzt bei einem Treffen, wo halt alle Lehrer kommen. Und dann haben dann gesagt, okay, lass uns jeder 10 Euro mehr dazu zahlen oder dass ich halt mit auf die Klassenfahrt kann. Also natürlich gibt es auch die positive Vorfälle, allerdings leider ist es so, dass die negative Vorfälle leider überwiegend mehr sind.
Ja.
Kommt halt immer meistens auf die Region dann auch an. Im Oktober 2023 berichtete der Tagesspiegel über die aktuelle Situation um den Mahnmal in Berlin. Leider ist auf dieser Seite ein Paywall, sodass ich jetzt nur zwei Sätze lesen konnte. Und zwar geht es darum, auch hier ein Zitat aus das, was ich halt lesen konnte. Die Familie des Künstlers Dani Karavan droht mit rechtlichen Schritten, sollte das Sinti- und Roma-Denkmal durch den geplanten S-Bahn-Tunnel vernällt werden. Die Regierung ist in der Frage quasi weiter gespalten. Ja. Genau, leider, wie gesagt, ist es ein Paywall gewesen, konnte nicht viel mehr dazu lesen. Aber jetzt auch allgemein, wegen der Situation um den Mann mal, hast du da noch was mitbekommen? Wie sieht die aktuelle Lage aus? Oder wie sieht der Stand aus?
Der Stand ist ja leider Gottes immer noch offen, sage ich mal, was meiner Meinung nach gar nicht sein dürfte. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Deutsche Bahn, die da jetzt einen Tunnel bauen möchte, die Bahn war, die unsere Menschen nach Auschwitz gebracht hat. Und diese Bahn möchte jetzt, dass das Mahnmal, was für unsere Menschen errichtet wurde, was viele Menschen generell auch gar nicht kennen, abgerissen wird und für die woanders hingebracht wird, damit sie dort, weil sie mussten natürlich genau dadurch jetzt einen S-Bahn-Tunnel bauen. Meiner Meinung nach ist es eigentlich gar keine Frage, dass das nicht erlaubt werden darf. Man kann ja nicht ein Mahnmal für uns errichten und das generell auch so errichten, dass man es eigentlich nicht so offensichtlich sieht wie das Mahnmal der Juden, was man in Berlin ganz einfach erkunden kann und was auch wirklich viel Medienaufschrei hatte, beziehungsweise jeder weiß, dass es dort ist. Es gibt viele Leute, die sich da ablichten lassen, Fotos machen etc. Viele wissen gar nicht, dass es für uns ein Mahnmal gibt und jetzt soll das abgerissen werden, damit die Deutsche Bahn dann da einen Tunnel bauen darf. Das ist meiner Meinung nach, also ich bin da wirklich hundertprozentig dagegen. Die können sich meiner Meinung nach den Tunnel irgendwie anders umbauen. Aber ich finde, man sollte den Respekt davor haben, vor allem wenn man auch noch die Deutsche Bahn ist, die dann unsere Menschen in den Tod geführt hat, sollte man ein bisschen feinfühliger sein, meiner Meinung nach.
Da stimme ich dir zu. Die Deutsche Bahn hat auf jeden Fall sehr viel Verantwortung in dieser Thematik. Ja. Ich habe nochmal eine andere Perspektive, was man dadurch eigentlich auch noch eine gute Möglichkeit haben könnte. Also der Fall, wenn, also sollte... Mhm. Also wenn es dazu kommen sollte, dass sie da die S-Bahn bauen und die würden es schaffen, mit einer gewissen Technik, sage ich jetzt mal, dass der Mahnmal immer noch erhalten bleibt, dass er nicht vernichtet wird, also dass er immer noch so bleibt, wie er ist, nur dass halt unterirdisch quasi die S-Bahn gebaut wird und vielleicht wegen der Baustelle das kurz beschränkt ist, aber sobald die Baustelle zu Ende ist, dass der Mahnmal quasi immer noch gleich ist, wie davor, dass er quasi nicht umgebaut wird, sollte es so bleiben, aber trotzdem unterirdisch quasi die S-Bahn gebaut wird, sollte das möglich sein, dann fände ich, ist es ein interessanter Blick, zu schauen, okay, wie könnte man dadurch, also stelle vor jetzt, ich bin jetzt aus der Mehrheitsgesellschaft, ich kenne mich überhaupt nicht aus über Sinti und Roma, ich fahre jetzt nach Berlin und steige bei dieser S-Bahn aus und komme dann raus. Und direkt um die Ecke, wenn ich aussteige und rauslaufe, sehe ich den Mahnmal und sehe ich Texte. Dann denke ich, ah, okay, was ist das? Und dann bleibe ich vielleicht automatisch stehen, falls ich mal Zeit habe, Interesse habe, für ein, zwei Minuten und lese mir das kurz durch und kann mich so automatisch, nur weil ich da ausgestiegen bin, zu diesem Thema informieren und sensibilisieren. Das könnte so das Positive dazu haben, aber nur unter den Bedingungen, wenn man es irgendwie schafft, durch eine gewisse Technik, dass der Mahnmal bleibt, dass es nicht zerstört wird, dass es unterirdisch halt gebaut wird, aber oberflächlich, dass es so bleibt. Das wäre halt toll. Also dadurch.
Da wäre es natürlich auch ganz cool, wenn dann die S-Bahn-Station einen Namen in unseren Reihen trägt.
Genau. Das wäre natürlich noch besser, weil man automatisch dann sich irgendwie damit beschäftigt. Das wäre natürlich auch cool. Also,
vielleicht könnt ihr ja unterirdisch uns ein bisschen entgegenkommen.
Ja, das wäre eigentlich eine. Das wäre eigentlich so richtig gut. Cool, also. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Monat, zu November. Genau. In November 2023 berichtete die Mia von einem schwierigen Vorfall an einer Schule. Ein Schüler einer Realschule im Landkreis Ravensburg verbreitet rechtsradikale Parolen und bedroht Sinti-Mitschüler und Mitschülerinnen. Allerdings verharmlosten der Rektor und die Polizei den Vorfall und stellten sich auf die Seite des Täters. Zitat, bis auf die Aufforderung des Rektors an allen SchülerInnen, das Material zu löschen, gab es zunächst keine Konsequenzen für die Vorfälle. Ein weiterer Zitat, der Vater eines betroffenen Jungen habe sich erfolglos an die Polizei gewandt, demnach habe der Polizist den Fall nicht ernst genommen, die Sinti unter Generalverdacht gestellt und versucht, die Familie einzuschüchtern. Auch der Antidiskriminierungsstelle wurde der Vorfall gemeldet, woraufhin ebenfalls Einschüchterungsversuche gegenüber der Sachbearbeitenden seitens des Schulrektors gefolgt seien. Infolgedessen sei der Junge, der für die rechtsradikalen und antiziganistischen Vorkommnisse verantwortlich war, einige Tage vor der Schule suspendiert worden und mehr nicht. Also.
Das ist meiner Meinung nach einer der schlimmsten Fälle in diesem ganzen Jahr. Wenn man sich das überlegt, dieser Junge hat sich ein Messer selbst zusammengebaut, nachdem ein Sinto, also Sinto, ein kleiner Sinto-Junge, ihn daraufhin konfrontiert hat, warum er solche Sachen sagt und solche Sachen rumschickt. Die haben sich dann gestritten. Da hat der Täter dann wahrscheinlich Angst gekriegt und hat sich ein Messer zusammengebaut, hat das mit in die Schule gebracht, hat nachher zu diesem Zinto gesagt, ich ritze euch ein Hakenkreuz in die Stirn. Und der Rektor hat einfach alle Sinti, die auf dieser Schule sind, freigestellt. Das ist meiner Meinung nach ohne Worte, das ist wirklich der pure Rassismus gegen unsere Menschen. Und wenn es jetzt schon anfängt, dass Kinder in diesem Alter solche rechtsradikalen Parolen benutzen und es auch fühlen, dann wissen wir ja, wo wir in ein paar Jahren stehen. Und wenn wir alle nicht jetzt was tun, haben wir ganz, ganz schnell das, was wir in der Geschichte schon mal hatten, nur in anderer Form wieder. Also das ist meiner Meinung nach wirklich unter aller Sau. Und ich finde auch der Rektor, da müsste ganz dringend was passieren, dass der auch zur Rechenschaft gezogen wird. Weil anscheinend ist er ja im gleichen Boot wie der Täter. So ein Mensch darf nicht über Kinderleben entscheiden. Im Sinne von weiteren Werdegang, vom schulischen Werdegang. Ne?
Ich finde es einfach schrecklich, dass quasi die Sintis, die sich da beschwert haben und der Mitschüler da quasi ganz klar rechts ist und dass er noch verteidigt wird. Also, dass der Täter hier quasi verteidigt wird und die andere Seite erst dann nicht ernst genommen wird. Das finde ich einfach also
ausgebreitet wird auf alle Sinti in der Schule. Das heißt, nicht mal nur die sich mit dem Täter da gestritten haben, sage ich mal, sondern alle, die in der Schule waren, wurden einfach freigestellt. Und so wie ich es jetzt gelesen hatte, nach meinem Kenntnisstand, wurde der Täter einen Tag suspendiert. Ein Tag.
Mhm. Und alle sind in der Schule wurden freigestellt. Vor allem die auch nichts damit zu tun hatten. So.
Ja, das ist auch alle, die nichts damit zu tun hatten. Und Leute, das ist jetzt eine Sache, die ich wirklich nicht verstehe. Wie kann es sein, dass so ein Vorfall nirgendwo in den Medien laut gemacht wird? Wie kann das sein, dass wir nicht in der Tagesschau davon erfahren? Wie kann es sein, dass es hierzu keinerlei Sendungen gibt oder größeren Aufruf in den Medien? Wie kann das sein? Nur weil es Sinti sind? Das ist also, nein. Dafür finde ich wirklich keine Worte.
Was ich leider so sehe, also die Medien, wenn die über Sinti-Roma berichten, ich nenne das so, sind immer bestimmte Tage, dann wird es abgehakt, okay, 2. August, wir machen einen kurzen Beitrag darüber. Immer das Gleiche. Dann, wenn wir Glück haben, vielleicht für den 8. April, für den Internationalen Tag der Sinti-Roma, wird auch noch was berichtet. Ab und zu mal ein paar Interviews. Und ich glaube, Landkreis Ravensburg ist Baden-Württemberg, oder?
Ja. Fragst du mich
schon? Ich denke schon.
Ich schmeiß jetzt raus, weil sonst denken die Leute, wir sind blöd.
Ja, ich wollte gerade googeln, aber ich google einfach mal schnell. Eigentlich, das kann man eigentlich auch dazu lassen, weil sowas ist immer lustig.
Ja, kannst du wirklich lassen.
Ravensburg, also hier, natürlich, wir zeichnen das hier auf und hier wird auch noch direkt recherchiert und gegoogelt.
Ja, seht ihr für euch.
Ravensburg.
Hier gibt es gleich eine Geografie.
Genau, Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg, da gibt es ja das SWR in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und normalerweise, wenn solche Vorfälle passieren, dann berichtet die ARD, ZDF eventuell. Aber vor allem, wenn was im Kreis passiert, dann eigentlich hätte hier das SWR quasi berichten sollen. Zumindest vor allem auch für die Landesschau. Also die Landesschau, in Landesschau Baden-Württemberg, zum Beispiel es gibt Landesschau Rheinland-Pfalz, Landesschau Baden-Württemberg, und da hätte man über diesen Vorfall berichten müssen. Leider ist es aber so, und oft sind auch so solche Vorfälle, warum ich auch damals angefangen hatte, quasi eine Jahresbilanz zu machen, weil das meistens immer Nachrichten sind, die nicht in den Mainstream-Medien auftauchen. Und okay, wir hatten einige Nachrichten, wo auch keiner berichtet hatte. Das waren so europäische Sachen, Ungarn, Kanada und so weiter. Aber hier etwas, was mitten in Deutschland passiert.
Vor unserer Nase.
Vor unserer Nase hier, was für uns beiden auch nicht so weit ist, nee. Baden-Württemberg. Nee. Und okay, sagen wir jetzt mal, die großen Medien, ARD, ZDF, die halt nur auf Bundesebene was machen, dass die vielleicht mal nicht schaffen. Aber wo sind halt die Medien, die nur halt für den Land sind?
Schaffen, das ist auch so eine Sache. Meiner Meinung nach schaffen auch die großen Medien, ich will mich nicht, aber auch ihr, liebe großen Medien, schafft zu wenig, weil man kann nicht jedes Jahr zum 2. August die gleichen Dokumentationen hochladen. Man kann nicht immer wieder die gleichen Menschen vor die Kamera stellen und die immer wieder das Gleiche sagen lassen. Man kann nicht immer wieder in die armen Vierteln fahren und dann zeigen, wie arm doch die armen Sinti und Roma leben. Denn es gibt auch andere. Guckt mal uns an, wir leben ganz anders. Es gibt viele von unseren Menschen, die ganz anders leben, die aber einfach keine Möglichkeit haben zu sprechen, weil ihr uns nicht zuhören wollt. Ihr wollt weiterhin dieses Bild unterzeichnen, die armen Sinti und Roma. Wir leben dann in, keine Ahnung, heruntergekommenen Wohnungen. Bei uns ist alles ganz dreckig und das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Ihr seid eigentlich in der Schuld, ihr liebe Medien. Ihr seid in der Schuld, dass ihr uns zeigt, so wie wir sind.
Ich bin ja sehr lange in den Medien tätig und habe das auch so ein bisschen analysiert und auch war auch bei vielen Sendungen dabei, wenn die gedreht wurden. Das heißt, ich war immer an der Stelle dabei und so. Und natürlich will ich jetzt hier, weil ich will hier so ein Beispiel zeigen und auch hier zeigen, bei Sinti Roma wird das ignoriert. Natürlich will ich nicht zwischen verschiedenen Rassismusbetroffenen oder verschiedenen migrantischen Menschen oder Gruppierungen einen Vergleich machen, sondern das ist leider so. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, das ist auch für die Leute konkret ist. Würde jetzt dasselbe passieren bei einem ukrainischen Mitschüler und Mitschülerinnen und der andere Mitschüler wäre quasi russisch oder auch Nazi und der würde was gegen die Ukrainer was sagen, dann würde es jeden Tag einen Beitrag im Fernsehen geben, beim SWR, bei ZDF, bei ARD, Beitrag bei der Landesschau, Interview bei der Landesschau mit den Betroffenen, weitere Beiträge, die länger sind, ein 15-Minuten-Beitrag plus noch eine Talkshow, wo dann bei Anne Will, bei Markus Lanz und bei weiteren Sendungen, die es so gibt, wo dann eineinhalb Stunden oder eine Stunde Gäste eingeladen werden von verschiedenen Fraktionen und wo dann zu dieser Thematik diskutiert wird. Und hier, wenn es um Sinti und Roma geht oder nur Sinti oder nur Roma, ist auch egal, dann wird es einfach ignoriert.
Wird ignoriert,
Einfach ignoriert. Und da finde ich, ist wichtig, dass es die mir gibt, aber nicht nur die mir, die ganzen Vereinsarbeit, die ganzen Aktivisten, weil wenn dann solche Vorfälle passiert und wir kriegen die mit, weil wir zum Glück auch durch Social Media auch vernetzt sind oder durch Familienangehörigen, wenn wir was mitkriegen, dann können wir es direkt posten, können wir direkt darüber berichten und dafür halt eine Reichweite geben, die wichtig ist oder eine gewisse Aufmerksamkeit.
Richtig.
Dann haben wir hier einen weiteren Vorfall im November. Irgendwie im November zum Schluss quasi gibt es zwei, wie ich finde, sehr krasse, schlimme Vorfälle. Und zwar, also es gab in Griechenland einen schrecklichen Vorfall, wovor ich schon vor ein paar Wochen quasi berichtet hatte. Ein 17-jähriger Roma wurde nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei, mit der Dienstwaffe des Polizisten erschossen. Daraufhin verstarb er. Dies ist schon der dritte Vorfall in den letzten 3 Jahren, wo Roma-Jugendliche bzw. Minderjährige durch Polizisten wegen banalen Vorfällen erschossen werden. Vor 2 Jahren wurde ein 6-jähriger Roma, also Nico Sampanis, falls ihr euch erinnern könnt, wir hatten darüber eine Folge gemacht, von der Polizei erschossen, weil er vergessen hatte, die 20 Euro für den Tank zu bezahlen, zum Beispiel bei seinem Beispiel.
Überlegt euch das mal.
Ja, und meiner Meinung nach sollten Leute, egal welcher Ethnie, Straftaten begehen, also sollten die Straftaten begehen, dann sollten sie nach dem Recht festgenommen werden und darüber halt sollte so umgegangen werden. Aber das ist kein Grund, dass jemand aus Notwehr zu erschießen. Und richtig. Leider werden wir, also es werden leider kleine Konflikte ausgenutzt, dass dann halt zum Beispiel Roma-Jungs erschossen werden. Richtig. Und einige würden dann sagen, okay, vielleicht hat er eine Waffe gehabt und aus Notwehr. Nein, sowohl er als auch die anderen Jugendlichen vor 2 und vor 3 Jahren hatten keine Waffen und hatten nicht die Polizei angegriffen, sondern sie sind einfach nur, man hat auch ein Recht zu fliehen, wenn man verfolgt wird. Quasi. Egal, ob man jetzt straftätig war oder nicht, an sich hat jeder erstmal das Recht, vor der Polizei zu fliehen.
Und außerdem ist man immer erst schuldig, wenn man auch schuldig gesprochen wurde. Ne? Das sollte man auch ganz sich vor Augen halten. Man ist nicht direkt schuldig, nur weil du ein Rom bist oder weil du ein Sinto bist.
Ja. Und genau, leider gibt es dazu jetzt noch keine neuen Nachrichten mehr. Wie gesagt, also sollte da neue Nachrichten geben, will ich in Zukunft mehr darüber sprechen. Und das ist halt auch so, guck mal, Griechenland, Teil der EU, und darüber wurde auch nirgendwo berichtet. Zum Beispiel Deutsche Welle, die jetzt mehr so auf europäischen Kontext zum Beispiel berichten. Oder auch, obwohl, das kann sogar schon sein, dass die Deutsche Welle darüber was geschrieben hatte, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber auch solche Medien in Deutschland oder Medien in Europa, keiner hat darüber berichtet.
Ja.
Bis auf ein paar Zeitungen oder ein paar Webseiten haben darüber berichtet und halt so Aktivisten, die halt darüber gesprochen haben, zum Beispiel verschiedene Plattformen und so weiter.
Oder erinnerst du dich an den kleinen Sinto, der von der Polizei festgehalten wurde?
Genau.
Wo der Polizist auch auf unserer Sprache dann gesagt hat, der Mulo wird dich holen. Genau. Der Junge war, wie alt war der? 11?
Genau, der war 11. Also, genau, bei ihm.
Übersetzt für euch, der Mulo wird dich holen, das hat der Polizist zu dem Junge gesagt. Der hat ihn einfach mitgenommen und ins Kerker gesteckt, also in eine Zelle gesteckt. Das heißt, der Tod wird dich holen oder der Geist wird dich holen. Und das war nirgends ja. wurde das breitgetreten. Das ist ein kleiner Junge, 11 Jahre alt. 11.
Ja. Und genau, also ich kann mich noch gut daran erinnern, wir hatten über diesen Vorfall damals bei den quasi Sinti-Roma-Jahresblick 2021 darüber gesprochen. Ja. Und auch über Niko Sampanis mit Griechenland, also die 2 Fälle und jetzt wieder 2 ähnliche Fälle im November. Und genau. Leider, wie man sieht, ich kann ja immer schön durch die Jahresrückblicke sehen, okay, was es Verbesserungen gab oder leider einfach nach 2 Jahren später wieder ähnliche Fälle, nur andere Menschen, die betroffen sind, einfach das Gleiche. Es hat sich nicht viel verändert, leider. Und also natürlich kann man sich jetzt hoffen, dass durch die Mia ein bisschen was besser wird und dass sich ein bisschen was verändert. Aber wie auch zuvor, wie vor 2 Jahren, haben auch die Medien, die Mainstream-Medien nicht viel darüber berichtet. Ja. Genau.
Aber ich verstehe so viele Menschen auch eher, woher unsere Frustration kommt, weil es einfach sich nichts ändert. Es gibt ein Interview, das ist auf YouTube, von einem, das hieß damals noch so, Zigeunerfestival in Darmstadt. Ich glaube, das war 1979 oder sowas. Und da wurden dann auch ein paar Sinti und auch ein paar Roma interviewt, die dann zu diesem Festival gekommen sind. Da haben die Leute Musik gemacht. Und da ist dann ein Mann, der dann spricht und sagt, ja, wir hoffen, ihr zeigt endlich mal die Leute so, wie wir wirklich sind. Wir hoffen, dass dieses Interview was bringt und dass sich was ändert. Selbst zu dieser Zeit hat man das schon gehofft. Und wir sind jetzt im Jahre 2023 und wir hoffen jedes Jahr weiter.
Ja. Genau, weil du schon auch mit den 11-jährigen Sinto angesprochen hattest, quasi Dr. Mehmet Daimelgüler, der jetzt der Bundesbeauftragte für Antisemitismus, er hatte ja damals als Anwalt quasi sich um diesen Vorfall gekümmert, also falls ihr interessiert seid, also mehr darüber zu erfahren. Ich hatte ja letztes Jahr bei der Staffel Institutionellen Antisemitismus quasi eben auch interviewt zu einer Folge, wo es um Polizei ging. So, das war's jetzt mit den ganzen Monaten. Genau, das war es jetzt mit den ganzen Monaten. Wie gesagt, weil wir ja Ende November gerade aufzeichnen, werden wir leider jetzt nicht zu Dezember sagen können. Allerdings kann man das ja nächstes Jahr dann aufgreifen. Und dann kommen wir zum Schluss. Also, Concetta, in den letzten 3 Jahren habe ich hier viel mit Anekdoten gearbeitet und beim Podcast am Ende als Abschluss hast du vielleicht noch eine Anekdote, die du gerne mit mir, aber auch mit den ganzen Zuschauern und Zuhörern teilen möchtest, was vielleicht zum Vorfall auch passt?
Ich würde vielleicht sagen, was uns das alles zeigt, ist einfach, dass wir sind alle eins. Und wenn wir nicht alle zusammen aufstehen, bleiben wir alle liegen. Und wir brauchen nicht nur uns intern in der Community, wir brauchen auch euch, damit wir einfach als Gesellschaft gut zusammenleben können, weil wir gehören dazu. Wir sind da, wir haben das Land mit unseren Händen mit aufgebaut und wir möchten auch gern hier weiterhin in Frieden leben und hoffen, dass es die nächste Zeit weniger Fälle gibt und dass wir nächstes Jahr zum Jahresrückblick fast nichts mehr zu sagen haben.
Concetta, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier beim Sinti und Roma Jahresrückblick 2023 dabei zu sein. Hast du noch abschließende Worte?
Ich hoffe, ihr hört euch das alles an, auch wenn es viel ist. Es ist wirklich sehr wichtig. Jeder Klick, jeder Zuhörer ist wichtig. Und wie schon gesagt, ich hoffe, 2024 wird besser.
Ja, vielen Dank nochmal, dass du dabei bist. Ich denke, das ist jetzt die letzte Folge für das Jahr 2023. Ich wünsche euch allen schon mal frohe Weihnachten, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Rutscht nicht aus.
Genau. Bis demnächst. Ciao und der Beste.